Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute wieder weitermachen mit der Waffenrüstung und heute kommen wir zum vierten Teil. Heute soll es um den Schild des Glaubens gehen. Beim ersten Mal ging es um den Gürtel der Wahrheit, beim zweiten Mal ging es um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Beim letzten Mal ging es um die Stiefel, also um die Bereitschaft, dass wir das Evangelium verkündigen. Und heute soll es um den Schild des Glaubens gehen. Wir wollen zuerst den Abschnitt lesen im Epheserbrief, Kapitel 10, die Verse 10 bis 20. Und heute wollen wir uns auf Vers 16 konzentrieren. Also Epheser 10, ja, gut aufgepasst, Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Wir hören das Wort Gottes. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die Anschläge des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt in Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Zusätzlich zu all diesem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und ergreift den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für welches ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Liebe Gemeinde, heute soll es also um den Schild des Glaubens gehen. Und wir werden heute wieder sehen, dass auch dieser Teil der Waffenrüstung absolut unverzichtbar ist. Paulus sagt ganz bewusst, dass wir die ganze Waffenrüstung brauchen. Wir haben das eben gerade gehört in Vers 11 und in Vers 13. Wir brauchen die gesamte Ausrüstung. Wir können auf nichts verzichten. Wir brauchen alles. Wir brauchen den Gürtel. Wir brauchen den Brustpanzer, wir brauchen die Stiefel, wir brauchen den Schild, wir brauchen den Helm, das Schwert und wir brauchen das Gebet. Wir können auf keines dieser Bestandteile verzichten. Und ich möchte im ersten Punkt eine kurze Wiederholung machen über den Gürtel der Wahrheit, über den Brustpanzer der Gerechtigkeit und über die Stiefel der Verkündigung des Evangeliums. Das soll der erste Punkt sein. Beim zweiten Punkt geht es dann um den Glauben. Was ist eigentlich der Glaube? Was zeichnet ihn aus? Und der dritte Punkt wird dann sein, wie hilft uns dieser Glaube in unserem Kampf? Wie können wir also mit diesem Schild die Pfeile des Bösen auslöschen? Aber zuerst wollen wir eine kurze Wiederholung machen. Und in der ersten Predigt, waren ja einige nicht da, die heute hier sind, in der ersten Predigt ging es um den Gürtel. Der Gürtel, der alles zusammenhält, also um die Wahrheit. Und wir haben gehört, dass ohne die Wahrheit alles sinnlos ist. Es gibt heute Menschen, die behaupten, sowas wie Wahrheit, sowas wie absolute Wahrheit gibt es eigentlich nicht. Wenn das so wäre, dann wäre alles sinnlos und dann wäre auch unser Glaube, der christliche Glaube, sinnlos. Dann könnten wir keine Hoffnung haben, dann könnten wir keine Liebe haben. dann würde es noch nicht mal Gott geben. Denn Gott und die Wahrheit, das haben wir in der ersten Predigt gehört, Gott und die Wahrheit hängen untrennbar miteinander zusammen, denn Gott ist die Wahrheit. Und wir haben gehört, dass es in diesem geistlichen Kampf um einen Kampf geht, der Wahrheit gegen die Lüge. Das heißt, wenn wir auf der falschen Seite stehen, wenn wir auf der Seite der Lüge stehen, dann haben wir schon verloren. Wir müssen auf der Seite der Wahrheit stehen. Wir müssen für die Wahrheit eintreten. Wir müssen die Wahrheit verteidigen. Aber das setzt voraus, dass wir die Wahrheit gut kennen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir es studieren. Und wie wir das eben gehört haben in Psalm 1, wie wir es gesungen haben, dass wir darüber nachsinnen, Tag und Nacht, dass wir es studieren. Das war die erste Predigt, da ging es um die Wahrheit. Und bei der zweiten Predigt ging es um die Gerechtigkeit. Das ist das, was Paulus den Brustpanzer nennt. Und wir haben gesehen, dass das keine menschliche Gerechtigkeit ist, sondern eine göttliche Gerechtigkeit, also eine vollkommene Gerechtigkeit. Wir haben gehört, dass Gott vollkommen ist und dass Gott diese Vollkommenheit auch von uns verlangt. Gott verlangt von uns, dass wir alle seine Gebote immer und überall hundertprozentig ohne Ausnahme einhalten. Also Gott verlangt von uns etwas, was wir gar nicht können, was unmöglich ist. Und da könnte man sagen, das ist ungerecht. Gott verlangt von uns zu viel. Das ist unmöglich, was Gott verlangt. Aber wir haben gehört, dass Gott der Maßstab für die Gerechtigkeit ist. Dass nicht wir Menschen bestimmen, was gerecht ist, sondern dass Gott alleine bestimmt, was gerecht ist, weil Gott selbst die Gerechtigkeit ist. Und Gott selbst ist vollkommen. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus diese Gerechtigkeit für uns erworben hat am Kreuz. Indem Jesus Mensch geworden ist, indem Jesus ein vollkommenes Leben geführt hat, indem er alle Gebote eingehalten hat, so wie Gott es fordert, und indem Jesus ein vollkommenes Opfer für uns gegeben hat, indem er an unserer Stelle für uns gestorben ist, um den Zorn Gottes, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. Das heißt, Gott rechnet uns das Opfer von Jesus an. Er erklärt uns für gerecht. Das ist diese vollkommene Gerechtigkeit. Das ist dieser Brustpanzer. Und dann werden wir nach unserem Tod freigesprochen. Wir werden nicht mehr in die Hölle kommen, in die ewige Verdammnis, was wir eigentlich verdient hätten, sondern wir werden in den Himmel kommen, also in die ewige Herrlichkeit, weil wir die Gerechtigkeit haben, nicht aus uns, sondern weil Jesus sie für uns erworben hat. Und diese Gerechtigkeit, dieser Brustpanzer hilft uns in unserem täglichen Kampf dadurch, weil wir jetzt schon wissen dürfen, dass wir am Ende bei Gott sein werden. Wir dürfen wissen, dass unser Heil absolut hundertprozentig sicher ist, dass wir es nicht mehr verlieren können, weil Jesus ein für alle Mal unwiderruflich wirklich unsere Schuld bezahlt hat. Das war die zweite Predigt und in der letzten Predigt, da ging es um die Stiefel, dass wir das Evangelium anderen Leuten verkündigen sollen, dass wir dazu bereit sein sollen. Und wir haben gehört, dass wir diesen Auftrag haben, dass wir aber oft auch daran scheitern, dass wir oft versagen. Wir haben das bei Petrus gesehen, der Jesus dreimal verleugnet hat. Aber wir haben eben auch gesehen, dass jeder Christ diesen Auftrag hat, dass jeder Christ seinen Glauben bekennen muss und dass er das auch tun wird, weil es kein Christsein ohne Bekenntnis gibt. Kein Christsein ohne Bekenntnis des Glaubens. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Glauben. Wir lesen nochmal Vers 16 in unserem Abschnitt. Zusätzlich zu all diesem, also eben, was ich eben aufgezählt habe, zu der Wahrheit, zu der Gerechtigkeit, zu den Stiefeln, zusätzlich zu all diesem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und wir wollen uns jetzt erstmal angucken, was ist dieser Glaube eigentlich? Was zeichnet den Glauben eigentlich aus? Und wir wissen, dass es unterschiedliche Grade des Glaubens gibt. Es gibt manche Menschen, die haben einen sehr starken Glauben, einen sehr festen Glauben. Die haben starke, feste Überzeugungen und wenig Zweifel. Wir haben das letzten Sonntag in der Predigt gehört. Da ging es ja um den Hauptmann von Kapernaum. Und er hatte einen Diener, der gelähmt war. Und dieser Hauptmann hat Jesus ausrichten lassen: Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Er hat das dann auch begründet. Er hat gesagt: Wenn ich zu meinem Soldaten sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, tu, dann tut er es. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Das heißt, ich habe die Macht über Soldaten. Und der Hauptmann hatte die Überzeugung, bei Jesus ist das genauso. Jesus muss nur ein Wort sagen und dann wird mein Diener gesund werden. Der Hauptmann hatte überhaupt keine Zweifel daran. Und Jesus sagt dann auch, wir haben das beim letzten Mal auch gehört, letzten Sonntag, Matthäus 8, Vers 10, wahrlich, ich sage euch, bei niemanden in Israel habe ich so einen großen Glauben gefunden. Oder ein ähnliches Beispiel, das haben wir auch gehabt vor ein paar Wochen in einer Predigt. Da ging es um eine Frau, die eine besessene Tochter hatte. Eine Heidin, wohlbemerkt. Und Jesus hat sie erst abgewiesen. Und am Ende sagte Jesus über sie: O Frau, dein Glaube ist groß. Das sind Beispiele eines starken Glaubens. Und natürlich gibt es auch Beispiele eines schwachen Glaubens. Zum Beispiel bei dem Vater, der auch ein besessenes Kind hatte. Der wollte, dass Jesus das Kind heilt. Und er hat dann gesagt: Wenn du etwas kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Markus 9. Wenn du etwas kannst. Also vielleicht ist es dir ja möglich. Ich bin mir nicht so sicher, aber vielleicht kannst du das ja. Wenn es dir möglich sein sollte, könntest du dann nicht mein Kind heilen? Und dann sagt Jesus: Was soll das heißen, wenn du kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann schreit ja der Vater, er schreit dann unter Tränen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also so ein bisschen Glaube war schon da. Es ist jetzt nicht so, dass er überhaupt nicht geglaubt hätte, sonst wäre er nicht zu Jesus gegangen. Aber da ist auch sehr viel Zweifel bei ihm gewesen. Und jetzt könnten wir darauf hinweisen, wie wichtig das für unseren Kampf ist, dass wir einen starken Glauben haben. Man könnte jetzt darauf hinweisen, dass Paulus die Korinther kritisiert hat, dass sie wachsen sollen. Er hat gesagt, dass er ihnen nur Milch geben kann und keine feste Speise, weil sie noch unmündig sind, weil sie noch kleine Kinder sind. Und wir finden oft in der Bibel die Aufforderung, dass wir nicht zweifeln sollen. Im Jakobusbrief lesen wir zum Beispiel, dass man, wenn es einem an Weisheit mangelt, dass man Gott dann darum bitten soll, ohne zu zweifeln. Denn, Jakobus 1, Vers 6 und 7, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen werde. Und dann geht es weiter, Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Also man kann das betonen und man muss es natürlich auch betonen, wie wichtig das ist, dass unser Glaube stark sein soll. Aber ein anderer Punkt ist noch wichtiger, und damit komme ich jetzt wieder auf die Wahrheit zurück, mit der ich am Anfang geredet habe. Das Entscheidende ist, was ist das Fundament des Glaubens? Worauf gründet sich der Glaube? Gründet sich der Glaube wirklich auf die Wahrheit? Man kann einen sehr starken Glauben haben, man kann wirklich davon überzeugt sein von seinen Ansichten, aber das nützt dann alles nichts, wenn dieser Glaube nicht auf die Wahrheit gegründet ist. Viele Leute sagen das heute. Viele Leute sagen: Naja, was du glaubst, ist doch eigentlich egal. Hauptsache, es bringt dir was, du fühlst dich gut. Aber im Grunde ist es doch egal, was man glaubt. Jeder hat seinen eigenen Glauben. Aber wenn wir als Christen vom Glauben reden, meinen wir einen Glauben, der sich wirklich auf die Wahrheit gründet. Und sofort müssen wir sagen, was heißt das genau? Auf welche Wahrheit? Damit ist nicht gemeint, dass er sich auf irgendwelche Wahrheiten gründet. Wir sehen das im Jakobusbrief, in Jakobus 2. Da geht es ja um Glaube und Werke. Da gibt es ja Leute, die keine Werke hervorzuweisen haben. Und da sagt ja Jakobus zu ihnen: Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Oder du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und dann sagt er, tust recht. Also er lobt das. So ist es heute auch. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube doch an Gott. Ich bin kein Atheist, ich glaube an Gott, ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein, ist doch alles super. Und Jakobus sagt hier, ja, das ist an sich auch erstmal gut, weil es ist wichtig, dass man an Gott glaubt, dass man glaubt, dass es einen Gott gibt. Wir denken da an das zentrale Glaubensbekenntnis in 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und wir haben das eben im ersten Gebot gehört. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das setzt voraus, dass es nur einen Gott gibt, dass wir deswegen auch nur diesen einen Gott verehren sollen. Das heißt, wir haben einen absolut zentralen Glauben hier und er ist absolut unverzichtbar. Aber dann sagt Jakobus, du tust recht, aber das glauben sogar die Dämonen. Er sagt jetzt nicht, okay, jetzt hör lieber auf, das zu glauben, werd Atheist, weil die Dämonen an Gott glauben. Nein, er sagt, das ist gut, dass du an Gott glaubst, aber das glauben auch die Dämonen. Das heißt, wir müssen genauer sagen, was es heißt, wenn wir vom christlichen Glauben reden. Natürlich muss sich der christliche Glaube auf die Wahrheit gründen. Natürlich ist es wichtig, dass wir an Gott glauben, es ist sogar unverzichtbar. Aber wir müssen auch klar sagen, dass es der Glaube an das Evangelium ist, an den Inhalt des Evangeliums. Es ist also nicht nur ein reiner Theismus, wie wir das heute nennen, also der Glaube, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott persönlicher Gott ist, sondern es ist der Glaube an das Evangelium und damit in erster Linie an Jesus Christus, dass Jesus wirklich der Messias ist, wie er verheißen wurde im Alten Testament, dass er wirklich unser Retter ist, dass er im Fleisch gekommen ist, dass er als Mensch geboren wurde, dass er auf diese Welt kam, um unsere Sünden zu tragen, um unsere Sünden zu bezahlen, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wieder lebendig wurde. All das sind wichtige Aussagen, die wir betonen müssen. Und dann kommen wir zu unserem dritten Punkt. Ja, wie hilft uns jetzt dieser Glaube in unserem Kampf? Wir müssen uns erstmal deutlich machen, dass wir in diesem Kampf überhaupt stehen. Wir alle stehen in diesem geistlichen Kampf. Aber was heißt das jetzt, dass wir diese feurigen Pfeile des Bösen auslöschen sollen mit unserem Schild, mit unserem Glauben? Wie können wir das machen? Und wir wollen uns zuerst zwei wichtige Aufforderungen angucken, die in der Bibel häufig genannt werden, die für unseren Kampf wichtig sind. Das ist einmal die Wachsamkeit. Und das ist dann zum Zweiten die Nüchternheit. Und dann wollen wir uns ein ganz konkretes Beispiel angucken, wie wir diese Pfeile abwehren können. Also das, was sehr häufig in der Bibel genannt wird, ist die Wachsamkeit, dass wir wach sein sollen. Das ist das, was wir jetzt hoffentlich alle sind. Ich hoffe, dass ihr das auch alle seid, dass ihr wachsam seid. In der Bibel ist diese Aufforderung sehr häufig und sie wird häufig mit bestimmten anderen Eigenschaften genannt. Wir sollen wachsam sein und sollen dabei stark sein. Wir sollen wachsam sein und wir sollen mutig sein. Wir sollen in unserer Wachsamkeit dankbar sein. Wir sollen besonnen sein und wir sollen immer wachsam sein. Und im ersten Thessalonicher Brief finden wir diesen starken Gegensatz. Auf der einen Seite die Kinder des Lichts und die Kinder des Tages, die wachen und nüchtern sind. Und auf der anderen Seite die Kinder der Finsternis, die schlafen und betrunken sind. Und wir finden auch den Grund, warum wir nüchtern und wachsam sein sollen. Petrus sagt im ersten Petrusbrief: Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Deshalb widersteht fest im Glauben. Er gibt uns die Aufforderung, wir sollen wachsam sein, wir sollen nüchtern sein. Wir sollen widerstehen im Glauben, weil es eine konkrete Gefahr gibt, dass der Teufel uns verschlingen möchte, dass er uns angreifen möchte. Und in diesem Zusammenhang ist das Gebet auch sehr wichtig. Auch in unserem Abschnitt in Vers 18 betont Paulus das ja, dass es wichtig ist, dass wir beten. Jesus hat seine Jünger auch im Garten Gethsemane dazu aufgefordert: Wacht, seid wachsam, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir wissen ja, dass die Jünger dann eingeschlafen sind, die waren dann nicht so wachsam. Und Jesus kritisiert sie dann, er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde wach bleiben und beten? Also da ist es ganz wörtlich gemeint. Wenn man schläft, dann kann man natürlich nicht beten. Also da ist wirklich gemeint, da war wirklich gemeint, dass sie wirklich wach sein sollten, im ganz wörtlichen Sinne. Also das ist ein Punkt, der sehr stark betont wird, die Wachsamkeit. Und ein anderer Punkt ist die Nüchternheit, die wir sehr häufig in der Bibel lesen. Paulus sagt sogar zu Timotheus, dass wir nüchtern sein sollen in allen Dingen. Das heißt, wir sollen versuchen, sachlich zu sein. Wir sollen uns nicht versuchen, von unseren Gefühlen oder Leidenschaften zu beeinflussen oder zu bestimmen, sondern wir sollen versuchen, besonnen zu bleiben und sachlich zu bleiben. Paulus schreibt es im 5. Kapitel in unserem Epheserbrief, dass wir nicht töricht sein sollen, dass wir nicht dumm sein sollen, sondern dass wir verstehen sollen, was der Wille Gottes ist. Das ist wichtig, damit wir den Kampf führen können, damit wir die Angriffe des Teufels abwehren können. Wir müssen wissen, was der Wille Gottes ist. Und dazu sollen wir nicht dumm sein und deswegen sollen wir uns nicht berauschen lassen. Paulus nennt ganz konkret hier den Alkohol. Wir sollen uns nicht berauschen lassen, sondern wir sollen voll werden mit dem Heiligen Geist. Also er sagt wirklich, das ist ein Gegensatz. Auf der einen Seite der Rausch, die Berauschung, die Ausschweifung, auf der anderen Seite die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und er sagt auch, wie das geht, indem wir im Psalmen zueinander reden. Wir haben schon ein paar Psalmen gesungen und indem wir geistliche Lieder singen. Das heißt, indem wir uns auf einen bestimmten Inhalt konzentrieren. So, und jetzt kann man sagen, okay, aber wie sieht jetzt dieser Kampf ganz konkret aus? Also was heißt das jetzt? Was sind das jetzt, diese feurigen Pfeile des Bösen? Dass der Teufel die feurigen Pfeile des Bösen auf uns schießt und wir die abwehren sollen, dass wir die auslöschen sollen. Was ist damit gemeint mit diesen Pfeilen? Bei diesen feurigen Pfeilen können wir an ganz unterschiedliche Dinge nennen. Eines wäre zum Beispiel der Zweifel. Also zum Beispiel der Zweifel am Evangelium, der Zweifel an der Auferstehung, Zweifel an Gott, an Gottes Gnade, Zweifel an unserem eigenen Heil, Zweifel an Gottes Wort ganz allgemein. Oder diese bösen Pfeile können auch böse Gedanken sein, Neid, Gier, Eitelkeit oder gotteslästerliche Gedanken. Und diese bösen Gedanken, was das auch immer im Einzelfall ist, diese bösen Gedanken löschen wir dadurch aus, indem wir an etwas Gutes denken, indem wir gute Gedanken haben, indem wir wahre, gute, göttliche Gedanken haben. Also mal ganz konkret, nehmen wir an, ich zweifle an Gottes Macht oder an Gottes Weisheit. Ich habe zweifelnde Gedanken, ich tue mich schwer damit. Da kann ich mir zum Beispiel ganz konkret das Glaubensbekenntnis aufsagen, was wir heute auch aufgesagt haben. Und dann ist es gut, wenn man das auswendig kann, wenn man sich dieses Glaubensbekenntnis aufsagt. Und es geht jetzt nicht um eine magische Handlung, es geht jetzt nicht darum, dass man das als Glücksbringer gebraucht, denn man kann natürlich ein Lippenbekenntnis aufsagen, ohne es zu glauben. Aber wenn man etwas Konkretes hat, einen konkreten Anker hat, wenn man etwas auswendig kann, dann kann man sich das aufsagen und konkret darüber nachdenken. Das heißt, wenn der Teufel uns angreift, wenn unsere Gedanken vielleicht sehr verwirrt sind, wenn wir durcheinander sind, wenn die Gefühle es schwer machen, uns zu konzentrieren, dann ist es gut, wenn man Glaubensbekenntnisse, wenn man Gebete, wenn man Psalmen auswendig kann und sich diese aufsagen kann. Und dann hat man etwas, über was man ganz konkret nachdenken kann. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Diese Pfeile des Bösen können auch eine Verführung sein, dass wir bestimmte Sünden begehen. Dass wir etwas Böses tun, dass wir etwas Böses sagen oder auch denken. Jakobus schreibt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Aber wie geht das? Was heißt das, dem Teufel zu widerstehen? Wie mache ich das ganz konkret? Nehmen wir ein Beispiel. Stellen wir uns vor, ich gehe draußen spazieren und plötzlich sehe ich einen knallroten Ferrari, der in der Sonne glänzt. Und ich gucke mir den Ferrari an und er gefällt mir. Und ich stelle mir so vor, wie ich da drin sitze, wie ich auf der Autobahn fahre, wie ich alle anderen Leute überhole und wie ich einfach der Schnellste bin. Und ich stelle mir so vor, was das für ein schönes Leben sein muss. Und dann wache ich wieder auf, ich sehe immer noch den Ferrari und stelle mir die Frage, warum kann mir der Ferrari nicht gehören? Warum habe ich sowas nicht? Und dann merke ich vielleicht, wie so ein bisschen der Neid in mir hochkommt. Wie ich an meinen Nachbarn denke und mir die Frage stelle, Mensch, warum hat der so viel Geld? Warum kann der sich das leisten? Warum kann ich mir das nicht leisten? Und ich merke so langsam, okay, ich werde neidisch, ich werde eifersüchtig, diese Gedanken kommen in mir hoch. Dann könnte ich in so einem Fall ganz konkret an die 10 Gebote denken, mir die 10 Gebote einfach aufsagen. Und wir haben das im Psalm 1 gesungen, wohl dem Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und seinem Gebote in dem Gesetze forscht, Tag und Nacht. Also der intensiv über diese Gebote nachdenkt, der diese Gebote kennt, der diese Gebote vielleicht sogar auswendig kann. Und jetzt ist ziemlich klar, an welches Gebot wir da denken sollten, nämlich an das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, nicht begehren die Frau deines Nächsten, nicht sein Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und spätestens dann, wenn ich mich an dieses Gebot erinnere, dann sollte ich mir klar machen, dass es Sünde ist, neidisch zu sein. Aber wenn ich jetzt anfange, mit dem 1. Gebot anzufangen, und wenn ich jetzt anfange, mir alle Gebote aufzusagen, dann wird mir vielleicht noch ein bisschen mehr klar. Dann wird mir vielleicht klar, wie sehr die Gebote miteinander zusammenhängen. Im 1. Gebot heißt es, wir haben es heute auch schon gehört, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und im 2. Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und dann heißt es, bete sie, also du sollst dir kein Bild machen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Jetzt könnte ich mir sagen, ja gut, aber das hat ja jetzt mit diesem Auto hier nichts zu tun, oder? Dann könnte ich mir sagen, okay, wenn es wirklich nur einen Gott gibt, und wenn wir keine anderen Götter anbeten sollen, dann heißt das, dass nur Gott alle Ehre kriegen soll. Und dann könnte ich mir vielleicht diesen Ferrari noch mal angucken und sagen, das gilt auch für dieses Auto. Auch dieses Auto darf ich nicht anbeten und sei es nur in Gedanken und sei es nur in aller Heimlichkeit. Und wenn ich dann zum 8. Gebot komme, du sollst nicht stehlen, dann könnte mir vielleicht sogar klar werden, dass das auch für meine Gedanken gilt. Dass ich das Eigentumsrecht meines Nächsten akzeptieren soll. Und vielleicht erinnere ich mich dann noch an andere Verse, zum Beispiel an den 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da heißt es, seid dankbar in allen Dingen. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch. Und wir haben es heute in der ersten Schriftlesung gehabt, die war ja recht lang gewesen. Und wenn ich mich daran erinnere, da kann mir das in dieser Versuchung helfen. 1. Timotheus 6, Vers 8. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Dann könnte ich mir in dieser Situation sagen, okay, ich habe heute Morgen gegessen, ich habe was zu essen, ich werde heute Abend auch wieder was essen. Kleidung habe ich auch. Eigentlich sollte mir das reichen. Eigentlich sollte ich mich damit zufrieden geben. Aber trotzdem kann es sein, dass ich immer noch nicht überzeugt bin und trotzdem mir dieses Auto angucke und trotzdem sage, eigentlich will ich es haben und eigentlich gönne ich das meinem Nachbarn nicht. Und dann ist es gut, wenn ich weiterlese oder wenn ich weiter daran denke, was im nächsten Vers steht, in Vers 9. Denn ich könnte mir sagen, okay, gut, ich darf nicht neidisch sein, aber ich will mir diesen Ferrari kaufen. Und wenn ich mir diesen Ferrari kaufen will, dann brauche ich sehr viel Geld. Und das will ich natürlich auf legalem Wege machen. Ich will natürlich nicht sündigen. Ich will dieses Geld nicht auf krummen Wegen bekommen, sondern auf legalen Wege. Also denke ich darüber nach, wie ich an möglichst viel Geld kommen kann. Und dann lese ich Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, dann sage ich mir, genau, das ist genau mein Gedankengang. Denn die, welche reich werden wollen. Und dann lese ich weiter. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen und viele törichte und schändliche Lüste, welche die Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Und dann merke ich auf einmal, das ist ein Aspekt, an den habe ich gar nicht gedacht. Reich zu werden, das ist doch toll, da denke ich an die positiven Aspekte. Aber hier werden lauter negative Aspekte aufgezählt, lauter Gefahren, die es gibt. Und dann geht es weiter in Vers 10. Denn die Geldgier oder die Geldlust ist eine Wurzel allen Übels. Etliche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und wenn ich dann daran denke, werde ich vielleicht über meine Prioritäten nachdenken. Dann werde ich mir die Frage stellen, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Worauf soll ich mich konzentrieren? Woran soll ich denken? Was sollen meine Ziele in meinem Leben sein? Und die Antwort finden wir in Vers 11. Du aber, Gottes Mensch, fliehe solches. Fliehe der Begierden. Fliehe der Liebe zum Geld. Fliehe dem Neid. Fliehe solches. Jage aber nach Gerechtigkeit, nach Gottesfurcht, nach Glauben, nach Liebe, nach Geduld und nach Sanftmut. Darauf kommt es an. Wenn ich dann noch den Vers 12 lese, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Dann fällt mir wieder ein, dass das eigentliche Ziel, das Ziel, worauf es wirklich ankommt, worauf wirklich unser Verlangen sein sollte, dass das die Ewigkeit sein sollte. Dass darauf unser Denken, unser Wollen, unser Verlangen gerichtet sein soll. Natürlich ist es keine Sünde, wenn man viel Geld hat. Natürlich ist es keine Sünde, wenn man ein schnelles Auto hat. Natürlich ist es keine Sünde, wenn man viel Geld verdient. Wir lesen sogar im Predigerbuch, dass wir uns freuen sollen. Da geht es darum, dass wir das Essen und das Trinken, dass wir es genießen sollen. Und Salomo schreibt sogar im Predigerbuch, recht am Ende, Prediger 11, Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Das ist alles keine Sünde. Wir wären sogar, der Salomo empfiehlt das sogar. Aber er fährt dann fort, dieser Vers wird oft vergessen, doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Das heißt, was auch immer wir tun, wir müssen immer das entscheidende Ziel im Blick behalten. Das Entscheidende ist, dass wir am Ende nach unserem Tod vor Gott stehen werden und uns für alles verantworten müssen, was wir getan haben, was wir gesagt haben und was wir gedacht haben. Paulus hat mal an die Philipper geschrieben, ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, nach dem Ziel, nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und im zweiten Timotheusbrief zieht Paulus Bilanz über sein Leben. Paulus weiß, dass er sterben muss, dass sein Tod bevorsteht. Und er schreibt im zweiten Timotheusbrief an den Timotheus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. Also Paulus rechnet damit, dass er sterben muss. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also in unserem Kampf dürfen wir das nie aus dem Blick verlieren. Paulus hat auch an die Philipper mal geschrieben, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wir haben schon gehört, dass unser Heil sicher ist, dass wir es nicht mehr verlieren können, weil Jesus es ein für alle Mal unwiderruflich bezahlt hat. Aber trotzdem, oder gerade deswegen, sollen wir kämpfen, sollen wir diesen Kampf führen. Und deswegen dürfen wir niemals das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren, dass wir am Ende in Gottes Herrlichkeit sein werden. Deswegen müssen wir gemeinsam kämpfen. Gott helfe uns dabei. Amen.